Hallo und herzlich willkommen hier bei Signals for Life zu unserem nächsten Themenschwerpunkt. Insgesamt beschäftigen wir uns ja dieses Jahr mit der Promotion und haben hier DoktorandInnen zu Gast, die uns sozusagen mitnehmen auf die Reise ihrer Promotion, uns hinter die Fassade blicken lassen, uns ein bisschen an, ja, schon Erkenntnissen sozusagen teilhaben lassen, uns aber auch viel über die Promotionsumstände berichtet haben. Wir waren jetzt dieses Jahr in Freiburg, wir waren in Hannover und heute sitze ich in Lübeck. Und heute werden wir uns auch ein bisschen einem anderen Leitinnovationsthema widmen. Wir werden uns nämlich mit der medizinischen Robotik heute beschäftigen. Ich freue mich auf jeden Fall, hier in Lübeck sitzen zu dürfen und heiße unseren Gast willkommen. Hallo. Vielleicht magst du dich einfach direkt mal selbst vorstellen. Schön, dass du da bist.
Ja, freut mich auch, dabei sein zu können bei dem Podcast. Mein Name ist Holger Jan-Czarlasch, bin Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Robotik und kognitive Systeme an der Universität zu Lübeck. Ich habe im Bachelor und Master medizinische Ingenieurwissenschaften studiert an der Uni Lübeck und bin dann so im Laufe des Studiums mit den ganzen Bachelorprojekten, Masterprojekten, Bachelor-Thesis, Master-Thesis auf dem Gebiet der medizinischen Robotik so ein bisschen hängen geblieben im positiven Sinne. Es hat sich halt einerseits so ergeben, andererseits war es auch eine glückliche Fügung, dass ich dann sozusagen auf dem Gebiet auch erste Erfahrungen sammeln konnte. Und so bin ich dann am Ende in der Forschungsgruppe von Professor Floris Ernst gelandet und bin hier seit 2022 am Institut tätig. Mhm. Genau.
Jetzt haben wir dieses Jahr schon den ein oder anderen Weg gehört, wie man zu einer Promotion kommen kann. Also manche waren im Master spätestens schon irgendwie als Hiwi tätig und es hat quasi das eine das andere ergeben. Bei der einen Person ist gleich aus der Masterarbeit die Thesis entstanden und wir hatten aber auch einen Doktoranden aus Hannover, der einfach gesagt hat, ich guck mal und dann bewerbe ich mich auf ein ausgeschriebenes Thema. Wie war das bei dir?
Bei mir war es eigentlich so, wie du es zuerst eben beschrieben hast. Bei mir hat sich alles so ein bisschen aus den Abschlussarbeiten heraus entwickelt. Also schon zu Beginn mit der Bachelorarbeit, die ich hier auch am Institut für Robotik geschrieben habe. Das konnte ich dann auch während meiner Masterarbeit nicht das gleiche Thema, aber auf dem gleichen Themengebiet konnte ich dann sozusagen weiter forschen. Und so hat sich dann daraus dann auch das Promotionsthema entwickelt, das sich dann direkt angeschlossen hat an das Thema der Masterarbeit. Ja, und so war dann glücklicherweise gegen Ende meines Masterstudiums eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter frei geworden, hier am Institut, auf die ich mich da beworben habe. Und so ist es eigentlich alles nahtlos ineinander übergelaufen.
Ja, okay, perfekt. Das heißt aber, du bist auch über die Uni angestellt.
Richtig.
Und hast demzufolge nicht nur die Promotion selbst, sondern wahrscheinlich auch einen Lehranteil, Institutsaufgaben.
Genau.
Eine relativ klassische Promotionsanstellung.
Ganz genau. Ich bin auf einer sogenannten Landesstelle, habe so gesehen als Tätigkeit mein eigenes Promotionsthema und muss mich dann oder darf mich dann auch an der Lehre beteiligen.
Ja.
Das war auch ein wichtiger Grund für mich, nach dem Studium dann auch an der Universität zu bleiben oder zumindest im universitären Umfeld dann weiterzuarbeiten, weil ich mich dann auch in der Lehre beteiligen wollte.
Also ich finde es total spannend zu hören, weil viele DoktorandInnen, die ich kennengelernt habe, für die ist so die Lehre, dass ich nenne es mal überspitzt, in Anführungsstrichen nervige Beiwerk, was man dann irgendwie noch mitleisten muss. Und viele, die ja irgendwie dann promovieren, haben ja auch kaum eine didaktische Vorerfahrung oder überhaupt eine Ausbildung da. Deshalb voll cool zu hören, dass du sagst, die Lehre hat dich besonders auch gereizt.
Genau, ich denke, wenn man das vermitteln kann, was man selbst mal gelernt hat und das so weitergeben kann an die nächste Generation, wenn man so will, der Studierenden, das ist so eine der Tätigkeiten, die man machen kann, wo man am meisten Wertschätzung dann auch wieder erfährt. Wenn man so vor sich hin forscht, hat man dann vielleicht alle paar Monate oder wenn es schlecht läuft, alle paar Jahre dann Forschungserfolge. Aber so hat man unmittelbar, sieht man wirklich das Ergebnis dann der eigenen Arbeit, wenn man dann den Studierenden bestimmte Inhalte vermitteln kann, ihnen behilflich sein kann, auch selbstständig Forschungsfragen zu entwickeln und auf Grundlage der selbstentwickelten Forschungsfragen dann auch eigene Projekte dann zu starten, kleine Seminararbeiten oder auch Abschlussarbeiten mit zu betreuen. Ich denke, das ist so eine der schönsten Seiten des Berufs und deswegen finde ich auch es so schön, im akademischen Bereich weitermachen zu können.
Mhm.
Genau.
Ja, was du ja ansprichst, ist ja, würde ich sagen, interne Wissenschaftskommunikation. Und ich kenne das aber auch aus der externen Wissenschaftskommunikation. Also wenn man sagt, man kommuniziert jetzt nicht in den eigenen Fachbereich hinein, sondern öffnet das vielleicht in die Gesellschaft, in die breite Bevölkerung, dass viele sagen, dass man erst da wirklich anfängt, ein bisschen drüber nachzudenken. Weil wenn ich jetzt mein Paper schreibe, dann bin ich extrem in meiner Forschung drin und teilweise auch sehr in meinem Fachvokabular. Und das ist meist ja für genau die Fachcommunity auch ausgerichtet. Aber wenn ich meine Sachen erklären muss, dann fällt mir vielleicht sogar selbst auf, okay, kann ich das überhaupt so gut erklären? Kann ich das runterbrechen? Wenn ich jetzt eine Frage gestellt bekomme, egal wozu, kann ich das dann alles beantworten? Von daher, voll würde ich dir total zustimmen, ist das, ich glaube, sowohl für einen selbst eine total coole Möglichkeit und dann eben auch für die jungen DoktorandInnen eine schöne, nicht für die jungen DoktorandInnen, für die StudentInnen, voll die schöne Chance, ja, eine super motivierte Lehrperson zu haben. Das ist das, was ich ja vorhin angesprochen habe. Ich glaube, nicht alle empfinden den Lehrauftrag an der Universität als Erfüllung oder als wahr gewordenen Traum und sehen es eben als, ja, das muss ich eben auch noch machen. Aha. Das gehört zu meiner Anstellung dazu. Und das kennen wir alle aus der Schule. Es gibt Lehrkräfte, die können, sind mit Leidenschaft und mit Herz dabei und die vermitteln Sachen dann gleich ganz anders. Und man ist irgendwie mit von diesem ganzen Elan begeistert. Und ja, total, also schön zu hören. Wir hatten auf jeden Fall hier im Podcast jetzt schon zwei weitere Möglichkeiten. Gerade in Hannover, der Doktorand war quasi über ein Projekt angestellt und hat gar keine Lehre. Also er hat eine ganz andere Promotionsstelle und die unsere Zahnärztin aus Hannover, das wusste ich auch so gar nicht, dadurch, dass sie in der Uniklinik quasi tätig ist und dann dort als Zahnärztin hat sie auch überhaupt gar keinen klassischen Lehrauftrag noch. Die ist halt quasi in der Klinik, dann forscht sie und dann forscht sie noch viel mehr an anderen Projekten. Davon wirst du vielleicht heute auch berichten. Auch das ist Teil der Promotion, dass man nicht ausschließlich an seinem eigenen Forschungsthema forscht, sondern manchmal eben auch noch an anderen Themen irgendwie mit beteiligt ist oder andere Projekte irgendwie. Und da entstehen natürlich ganz viele Punkte. Jetzt habe ich ja schon eingangs gesagt, wir beschäftigen uns mit einem neuen Leitinnovationsthema. Und deshalb, nachdem wir quasi von der Neurotechnologie über smarte Implantate jetzt hier zur medizinischen Robotik kommen, fände ich es, glaube ich, ganz schön, wenn du uns einmal mitnimmst und uns erzählst, was wir uns überhaupt so darunter vorstellen können.
Mhm. Unter dem Begriff medizinische Robotik?
Genau. Ja.
Wie sich aus dem Namen ableiten lässt, handelt es sich um den Einsatz der Robotik in der Medizin. Daher fände ich es eigentlich richtig, erstmal über die Robotik an sich zu sprechen. Im Grunde leitet sich der Begriff Robotik von einem Theaterstück ab oder von einem Buch, soweit ich mich richtig erinnern kann. Ein tschechischer Autor hat Rossum's Universal Robotics oder Robots, ein Theaterstück geschrieben, in dem es von Robotern handelt. Roboter ist so aus den slawischen Sprachen ein Begriff, der ins Deutsche so ähnlich wie Diener sich übersetzen lässt. Und da ist schon so in der modernen Geschichte, ist das schon so sozusagen der erste Zeitpunkt, in dem dieser Begriff fällt, dass der Mensch sich einen künstlichen Diener wünscht, dass halt all die Probleme sozusagen aus der Welt schafft, die es damit gibt, wenn man Menschen sozusagen arbeiten lässt für sich. Genau, und obwohl dieser Gedanke wahrscheinlich schon so alt ist wie die Menschheit selbst, ist das erste Mal, dass wir diesen Begriff sehen, dass halt ein künstlich geschaffenes Lebewesen dann Arbeit für den Menschen übernimmt. Und das ist, denke ich mal, auch so der Grundgedanke in der medizinischen Robotik, dass man irgendwelche Konstrukte und Maschinen hat, die halt die Arbeit für die Menschen übernehmen, ohne sie jetzt zwangsläufig abzulösen, aber um sie halt zu unterstützen. Wenn man den Begriff so in diesem Sinne sehr weit fasst, fällt eigentlich ziemlich viel unter dem Begriff der medizinischen Robotik. Also sind eigentlich alle diejenigen Maschinen und Geräte, die mehr oder weniger selbstständig arbeiten, ausführen können und übernehmen können für den Menschen. Das würde dann nach meinem Verständnis unter den Begriff der medizinischen Robotik fallen. So die ersten Anfänge der medizinischen Robotik sehen wir dann natürlich in der Chirurgie mit dem Da Vinci-System. Das denke ich viele schon von dem viele schon gehört haben. Das ist so das erste bekannte robotische System, was in der Chirurgie eingesetzt wird, so laparoskopische Eingriffe in der Bauchhöhle oder in der Brustkorbhöhle dann durchzuführen. Aus robotischer Sicht hat so ein System natürlich nicht so viele, einen so hohen Grad an Autonomie. Es ist eher ein Werkzeug, was dann die Bewegung des Behandlers, des Chirurgen dann eigentlich nur repliziert. Und so gesehen ist es noch nicht, kommt es wirklich noch nicht dem Begriff der klassischen Robotik, nach meinem Verständnis, nicht so sehr nahe, weil es halt eher noch ein reines Werkzeug ist, was von Menschen geführt wird, ohne wirklich selbstständig etwas durchzuführen, eine Tätigkeit selbstständig durchzuführen.
Du wirst wahrscheinlich lachen oder schmunzeln, aber wenn wir über KI sprechen, was ja momentan oder seit dem letzten Jahr ein Riesenthema in der Gesellschaft zumindest ist, davor in der Forschung war es natürlich schon lange Thema, dann reden wir ja auch über Systeme, die den Menschen oder potenziell auch in Zukunft MedizinerInnen unterstützen und entlasten sollen und teilweise ja auch schon tun und weiter tun sollen. In der medizinischen Robotik geht das wahrscheinlich Hand in Hand. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Systeme gibt, die gar nicht ohne KI auch überhaupt funktionieren. Aber du hast ja jetzt beschrieben, dass diese erstmal Erlerntes replizieren und noch nicht, also dieser Schritt aus einem Datensatz beispielsweise eigene Erkenntnisse zu schaffen und dann vielleicht eigene Lösungsstrategien oder Veränderungen zu entwickeln, das findet nicht statt.
Also genau, in den Systemen, die jetzt seit mehreren Jahren schon auf dem Markt sind, mit denen auch dann wirklich in der klinischen Praxis dann Patienten geholfen wird, diese Systeme sind auch weitestgehend nicht autonom. Was ich mit Bewegungsreplikation meinte oder Replikation von ärztlichen Tätigkeiten meinte, ist eigentlich, dass dann der Arzt dann praktisch eine Bewegung an einem Controller durchführt und die wird dann eins zu eins übertragen durch den Roboter in den Patienten. Haben halt einige Vorteile, dass dann so menschliche Limitierungen umgangen werden. Ja, dann kann man vielleicht auf viel feinskaligerem Größen dann operieren, so Mikromillimeter Operationen kann man dadurch durchführen, weil das alles runterskaliert wird, die Bewegung des Arztes. Aber es ist halt eigentlich faktisch immer noch die Bewegung des Arztes, ohne eine zusätzliche eigenständige Tätigkeit des Roboters.
Also es ist keine Intelligenz.
Es ist noch nicht intelligent, genau. Also es gibt mit Sicherheit intelligente Algorithmen, die die Bewegung des Arztes dann runterskalieren und filtern und sicherer machen und so weiter und so fort. Das lässt sich auch sicherlich als intelligent beschreiben, aber es fehlt halt noch diese Autonomie. Es mag sicherlich viele, viele verschiedene Definitionen für das Fachgebiet der Robotik geben, also was eigentlich einen Roboter ausmacht. Das ist immer so natürlich unterschiedlich, je nachdem, welche Definition man sich anschaut. Ich finde es spannend, wenn man diesen menschlichen Wunsch ins Zentrum stellt, dass es mal irgendwann Konstrukte gibt, Maschinen gibt, die halt wirklich selbstständig Tätigkeiten ausführen können. Genau, und das ist auch so ein bisschen das, woran wir hier, wie so viele Institute und Forschungseinrichtungen auch, woran wir hier am Institut für Robotik und kognitive Systeme arbeiten. Wir versuchen, soweit es geht, in Richtung Autonomie zu gelangen, sodass Roboter unter natürlich der Einhaltung aller möglichen Sicherheitsvorkehrungen, dass sie möglichst autonom Tätigkeiten übernehmen können, um die menschliche Rolle innerhalb dieser medizinischen Anwendung zu unterstützen. Sicherlich die menschliche Rolle nicht abzuschaffen, aber sie zu unterstützen. Da wir ja natürlich, was auch gar nicht streitig ist, wir haben als Mensch naturgegebene Begrenzungen hinsichtlich Ausdauer, Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Reproduzierbarkeit. Wir können nicht die gleiche Bewegung tausendmal exakt gleichermaßen ausführen. Und da geht es dann in unserer Arbeit darum, diese Grenzen so ein bisschen zu überwinden und den Menschen dann zu unterstützen. Anwendungsgebiete sind zahlreich denn, so gesehen, in der medizinischen Robotik. Also überall da, wo Menschen zum Einsatz kommen oder wo Menschen, die es können, gefragt ist in der Medizin. Dort kann man mit robotischen Systemen Abhilfe schaffen oder ja nicht Abhilfe schaffen, aber das menschliche Potenzial sozusagen deutlich ausweiten. Es geht von Rehabilitationsrobotern über chirurgische Roboter, die wir eben gerade angesprochen hatten, bis hin zu diagnostischen Robotern. Genau, und das ist dann eigentlich auch das Forschungsthema, mit dem ich mich in meiner Promotion beschäftige, die sogenannte robotergestützte Ultraschallbildgebung. Das ist das, woran ich arbeite. Versuchen wir so mit verschiedenen Armrobotern, die so von der Kinematik, also von der Gelenkstruktur so aufgebaut sind, ungefähr wie ein menschlicher Arm. Da versuchen wir Ultraschallsonden zu führen und auf den Patienten zu platzieren, sodass wir dann weitestgehend automatisch Ultraschallbildgebung von verschiedenen anatomischen Regionen durchführen können. Und das ist so ein bisschen im Kontrast zu den klassischen medizinischen Robotern, die sich eher auf die Chirurgie fokussieren. Genau.
Ja, so wie du, wie du da meintest am Anfang, den Fokus. Lass uns mal bei deiner Promotion bleiben, aber vielleicht kurz davor. Ich dachte auch, häufig ist ja so ein bisschen die Panik oder Angst immer da. Du hast ja jetzt aber mehrfach betont, dass quasi solche Systeme irgendwie den Menschen ablösen sollen oder irgendwann nichtig machen. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Und ob es jetzt die KI ist oder in der Robotik, am Ende entscheidet natürlich immer der Arzt oder die Ärztin an der Stelle und wird quasi nie dann die Technologie irgendwas komplett alleine machen lassen. Also das nicht. Aber ich dachte auch so, also du hast es angesprochen, genau, das ist es ja irgendwo. Natürlich gibt es nach wie vor Operationen, die auch mit einem Risiko einhergehen. Und auch wenn ich sage, das Ziel ist das und das, kann es aber trotzdem innerhalb der Operation jetzt beispielsweise ja auch zu Komplikationen kommen oder Schwierigkeiten oder jeder Arzt, Ärztin ist ja auch irgendwo trotzdem Mensch und fehlbar und dann zittert die Hand oder wie auch immer. Und genau das sind ja dann hochkomplexe Situationen, die dadurch entstehen. Und das lässt sich ja dadurch deutlich verringern, regulieren. Ich will nicht sagen komplett sozusagen minimieren, das wahrscheinlich nicht. Auch da sollte man wahrscheinlich immer sagen, es gibt und wird Restrisiken geben. Aber es macht es natürlich viel, viel. Du hast ja schon gesagt, es ist einfach Präzisionsarbeit, was der Mensch so überhaupt gar nicht leisten kann. Und ist eigentlich ja sowohl auf medizinischer Seite eine Unterstützung und Entlastung, aber auch für PatientInnen natürlich eine viel, viel größere Gewissheit in der Arbeit, die dann dort stattfindet.
Mit Sicherheit, genau. Darüber hinaus ist es auch eigentlich einfach nur eine Sache der Zahlen, wenn man in verschiedenen medizinischen Anwendungen sich die benötigten Fähigkeiten anguckt, gibt es einfach nicht ausreichend geschultes Personal. So ist es eigentlich eine unumgängliche Sache, dass man den Ärzten Unterstützung bietet mithilfe solcher automatisierten Systeme, da es einfach personell im Rahmen des demografischen Wandels auch anders nicht zu stemmen ist, wahrscheinlich in den meisten Nationen der Welt. Also man muss zwangsläufig Automatisierung voranbringen. Im klinischen Kontext.
Um überhaupt den jetzt bekannten Standard halten zu können.
Genau.
Ja. Wenn nicht sogar an sich, ist ja das Streben immer, dass man das eigentlich verbessert. Aber genau, es geht darum, dass man es überhaupt halten kann. Ja, absolut. So, jetzt zu deiner Promotionsarbeit. Das ist angesprochen, dass es eher in der Diagnostik ist. Vielleicht nimmst du uns einen Tick mehr mit. Was ist deine Startthese? Was ist das, wo deine Forschung anfängt sozusagen?
Genau. Die Anwendung, mit der ich mich beschäftige, ist die Ultraschallbildgebung mithilfe eines Roboters. Da ist die Hauptherausforderung hier, dass wir eben den, wie angesprochen, personellen Mangel haben in der Klinik und dass wir versuchen, diese Art der medizinischen Anwendung, die mehr als die meisten anderen diagnostischen Modalitäten, dass diese sehr in Abhängigkeit steht zur Erfahrung und zur Fähigkeit des Behandlers, dass wir versuchen, da jetzt so eine Lösung zur Verfügung zu stellen, dass möglichst viele Menschen einen Nutzen von dieser diagnostischen Methode haben können, ohne Zugang zu erfahrenen und fähigen Ärzten zwangsläufig haben zu müssen. Denn wenn man sich andere diagnostische Modalitäten anguckt, wie zum Beispiel die Computertomographie oder die Magnetresonanztomographie, das läuft komplett automatisiert ab. Da hat man vielleicht einen medizinisch-technischen Assistenten, der die Einstellung vornimmt für die Bildgebung, aber die eigentliche Bildakquise geht komplett automatisiert vonstatten. Im Anschluss werden die Bilddaten ausgewertet von einem Radiologen, aber die eigentliche Bildaufnahme, die passiert vollkommen automatisch. Das ist bei der Sonografie nicht der Fall. Da muss ein Arzt ständig anwesend sein und direkt physisch interagieren mit dem Patienten und die Ultraschallsonde auf dem Patienten platzieren, währenddessen gleichzeitig die entstehenden Bilder begutachten, die Sonde auf Grundlage der entstehenden Bilder dann umorientieren, vielleicht ein bisschen anders platzieren, eine andere Schnittebene wählen. Und so ist es halt erstmal sehr aufwendig. Also man braucht während der ganzen Bildakquise einen Arzt. Und der Arzt muss auch sehr geschickt und erfahren sein. Denn viele von den anatomischen Regionen, die man sich angucken möchte bei einer Ultraschallbildgebung, die sind meist sehr schwer darzustellen und erfordern halt ein hohes Maß an Expertise. Und so versuchen wir jetzt eine Möglichkeit zu schaffen, die Bildakquise von der Bildauswertung zu entkoppeln, wie das eigentlich der Fall ist bei den anderen großen modernen Bildgebungsmodalitäten, CT, MRT. Da hat man halt wirklich eine Trennung von der Bildaufnahme und der Bildauswertung. Und das ist eine schöne Möglichkeit auf Grundlage der ersten Ergebnisse, die wir jetzt schon im Rahmen unserer Forschung erzielt haben. Das ist eine schöne Möglichkeit, um wirklich diese zeitliche Trennung vorzunehmen. Dass man erstmal die Bilder aufnimmt und die Analyse und Auswertung und die eigentliche Diagnostik dann dem Arzt später zu überlassen. Und so kann man dann perspektivisch besser parallelisieren und viel, viel mehr Patienten parallel aufnehmen per Ultraschall und dann gesammelt die Diagnostik durchführen. Oder auch über einen längeren Zeitraum, was zum Beispiel jetzt auch momentan so nicht möglich ist. Also es würde auch andere oder neue Arten von diagnostischen Methoden ermöglichen, dass man vielleicht über einen längeren Zeitraum von 1-2 Stunden unter Belastung eine Ultraschallaufnahme durchführt. Das dann wie beim Fahrradergometer, dass man unter Belastung dann sich so ein Echokardiogramm erstellt und guckt, wie sich das Herz beispielsweise verhält unter körperlicher Belastung. Das sind alles so Sachen, die jetzt momentan so nicht möglich sind, weil man einfach das ärztliche Personal dafür nicht hat, um stundenlang dann beispielsweise eine Ultraschallbildgebung durchzuführen. Oder auch was auch ein Vorteil davon wäre, wenn man die menschliche Tätigkeit sozusagen replizieren kann durch einen Roboter, wäre, dass man viel engmaschiger und langfristiger auch Ultraschalluntersuchungen durchführen kann, so dass man dann nicht jedes Mal einen Termin braucht beim Spezialisten. Gäbe es vielleicht perspektivisch Zentren, wo man dann wöchentlich vielleicht hingeht, um sich dann einmal eine bestimmte anatomische Region aufnehmen zu lassen von so einem Ultraschallroboter, um dann die Daten über einen längeren Zeitraum zu sammeln und dann gesammelt auswerten zu lassen. Denn die Bildauswertung ist nicht allzu zeitintensiv. Ja, wenn man die korrekten Schnittebenen einmal hat, dann kann ein Radiologe theoretisch könnte sich das dann schneller angucken, als wenn er noch die Schnittebenen live aussuchen muss am Patienten und die ganze langwierige händische Arbeit dann durchführen muss. Genau. Das ist so der Ausgangspunkt oder die Idee oder die Herausforderung, die wir lösen wollen. Und so haben wir dann hier am Institut schon seit Jahren immer Forschungsprojekte auf dem Gebiet der Ultraschallrobotik. Ich speziell in meinem Promotionsthema beschäftige mich mit der Kraftregelung im Rahmen der Ultraschalldiagnostik. Denn die entstehenden Bilder hängen stark davon ab, mit welchem Anpressdruck die Ultraschallsonde auf dem Patienten platziert wird. Denn die Ultraschallbildgebung ist wie keine andere diagnostische Methode stark geprägt vom physischen Kontakt zwischen Arzt und Patient beziehungsweise zwischen Patient und Ultraschallsonde. Das beeinflusst maßgeblich die entstehenden Bilder, wie tief man dann sozusagen in den Körper reindrückt, ohne Schmerzen beispielsweise auszulösen beim Patienten. Dann hat man auch sich eine örtlich stark ändernde Oberflächenanatomie. Man muss beispielsweise knöchernen Strukturen ausweichen und so ein bisschen um die Ecke gucken, weil die dann die Ultraschallbilder so ein bisschen schlechter darstellbar machen. Reflektiert sich dann an diesen Knochenoberflächen reflektiert der Schall dann immer zurück. Da hat man ein schwarzes Bild, was man natürlich nicht möchte. Da muss man wirklich feinfühlig an den knöchernen Strukturen vorbei schallen und vielleicht auch ein bisschen doller mal reindrücken in den Patienten, um tiefer gelegene Strukturen darstellen zu können. Also es erfordert viel Fingerspitzengefühl und ist deswegen auch aus robotischer Perspektive ein sehr interessantes Forschungsgebiet, weil man einfach die Kraftregelung auf ein Niveau bringen muss, was vorher eigentlich in keiner Anwendung notwendig war. Ja, wenn man so klassisch sich die industrielle Robotik anguckt, da hat man praktisch keinen Kontakt mit Menschen, keinen physischen Kontakt zwischen Roboter und Mensch. Deswegen haben sich die robotische Forschung auch, denke ich, oder würde ich sagen, dank der medizinischen Anwendung deutlich verbessert im Bereich Mensch-Maschinen-Interaktion. Und so gesehen ist es, hört sich das sehr anwendungslastig an, ist aber auch eher in Richtung Grundlagenforschung beheimatet, würde ich sagen. Also robotische Grundlagenforschung, genau.
Ja, ich stelle mir das, also es ist ja total individuell und PatientInnen abhängig und ja dann auch die Situation, was möchte ich schallen. Also ich habe mal kurz im Kopf rekapituliert, wann ich schon mal in Berührung mit Ultraschall gekommen bin und ob das die Schilddrüsen sind, das Herz. Unter Belastung hatte ich auch die zwei Schwangerschaften oder auch mal irgendwie so ein Organscreening. Und wie du schon sagst, also keine Ahnung, in den Schwangerschaften, dann liegt das Kind irgendwie mal so, dass es nicht alles abbilden kann. Ja. Dann muss die Ärztin eben gucken und irgendwie mal auch mal tiefer rein. Und ich weiß, das eine Mal konnte es trotzdem nicht abgebildet werden. Dann musste man sogar noch in eine Spezialklinik mit einem noch viel besseren Ultraschallgerät, was gar nicht in der Praxis war. Also es ist ja wirklich extrem Anwendungs- und eben PatientInnen gebunden, was ich mir, also ich stelle mir das super komplex, herausfordernd, aber wie du beschrieben hast, interessant vor, weil am Ende muss ja quasi das Gerät in Zukunft genau das alles berücksichtigen und erkennen. Also er muss komplett wissen, okay, ich habe hier jetzt Patientin XY, das sind in etwa die anatomischen Begebenheiten, das ist der Fall, dann muss ich in irgendeiner Form da und da und da und da drauf Rücksicht nehmen. Weil was ihr ja nicht wollt, ist ja, dass dann wieder für jede Person, die kommt, erstmal irgendwelche Voreinstellungen viel Zeit in Anspruch nehmen. Wahrscheinlich wird es auch irgendwie eine medizinische Assistenz oder wie auch immer benötigen, klar. Aber trotzdem soll es ja möglichst eine Entlastung darstellen. Und du schaust dir quasi dann an, inwieweit all diese Begebenheiten einen Einfluss haben können auf die Ultraschallsonde.
Genau, also inwieweit die entstehenden Bilder abhängig sind von den ganzen Details, die du jetzt erwähnt hast. Wir können meinetwegen eine Liste machen. Also wie hängen die Ultraschallbilder ab von erstmal der Patientenanatomie, extern sowohl als auch intern. Mhm. Wie hängen die Bilder ab von dem Anpressdruck, von dem Schallsondenwinkel, wie die Schallsonde auf den Patienten aufgelegt wird, in welchem Winkel. Dann von der Bewegung der Ultraschallsonde. Man hat manchmal längliche Strukturen, die man darstellen möchte, Gefäße beispielsweise. Da muss die Ultraschallsonde dann entlang des Gefäßes bewegt werden. Hat man ein Echokardiogramm als Anwendungszweck, dann bleibt man eigentlich ziemlich stationär an einem Punkt, aber neigt sozusagen die Ultraschallsonde in so einem Kegel um den Punkt herum, um möglichst verschiedene Blickwinkel und Schnittebenen vom Herzen zu erhalten. Und so gesehen gibt es halt viele, viele, viele verschiedene Parameter, die die entstehenden Ultraschallbilder beeinflussen. Ich habe mich am Anfang meiner Promotion hauptsächlich mit dem Einfluss des Anpressdrucks auf die Ultraschallbilder befasst, beziehungsweise grundsätzlich erstmal mit der Regelung des Anpressdrucks. Mhm. Da versucht man dann so bestimmte Kraftniveaus einzuhalten, um den Patienten nicht zu schädigen und aber dennoch ein aussagekräftiges Ultraschallbild zu erhalten. Und jetzt so in den späteren Phasen meiner Promotion befasse ich mich jetzt auch mit den anderen angesprochenen Faktoren. Also wie kann man eine Korrelation erhalten zwischen der Verformung der äußeren Anatomie und den entstehenden Bildern? Denn wenn man sich so ein Arzt anguckt, was der alles macht während einer Ultraschallbildgebung, das sind wirklich mehrere viele, viele sensorische Eindrücke. Also erstmal ist da viel, viel Haptik mit bei. Der Arzt fühlt viel mit so mit seiner Handkante tatsächlich, während er die Ultraschallsonde führt. Er fühlt auch viel in den eigenen Gelenken und in den eigenen Muskeln. Also wie viel Druck er aufbringt auf den Patienten. Dann ist halt auch viel Visuelles dabei. Muss natürlich erstmal lokalisieren, wo die Ultraschallsonde platziert werden soll, anhand welcher anatomischer Landmarken. Und das sind so alle Sachen, die hochinteressant sind für die robotische Replikation dieser Aufgaben, weil man einfach unwahrscheinlich viele Sensoren hat und Sensordaten, die man miteinander verknüpfen und korrelieren muss, um halt den Zusammenhang zwischen der äußeren Anatomie, der Verformung der äußeren Anatomie, der Textur, der Hauttextur, bestimmter Landmarken, der Verformung der tieferen anatomischen Schichten, um das alles so in ein gebündeltes Modell zu packen, damit man dann am Ende den gewünschten autonomen Ultraschallroboter dann halt vor sich hat. Genau. Und so ist es halt ein Forschungsgebiet, was laufend neue Fragen von sich aus aufwirft. Und insofern halt auch sehr spannend und sehr interessant. Man macht praktisch für eine Anwendung, beschäftigt man sich dann mit vielen, vielen, vielen verschiedenen Grundlagen und muss sich dann erstmal einarbeiten. Genau, und denke, das ist auch so ein bisschen das, was die Ultraschallrobotik so besonders macht, dass man halt aus vielen verschiedenen Grundlagenbereichen der Robotik sich Wissen rausziehen und aneignen muss und weiterentwickeln muss, falls halt so, wie du auch vorhin meintest, so komplex ist und so viele Sachen vereint. Genau.
Jetzt nehmen wir uns mal mit. Ich habe unfassbar viele Bilder im Kopf. Ich bin eine total visuelle Person und ich frage mich, wie ich mir vorstellen kann, wie du diese Daten erhebst. Also gerade was du ja auch beschrieben hast, all die Bewegungsabläufe dann der ÄrztInnen während der Untersuchung, die es ja gilt, irgendwann zu replizieren.
Ja.
Wie kann ich mir vorstellen, wie untersuchst du das? Weil es ist ja für dich maßgeblich entscheidend dann auch für die Untersuchung, welcher Druck wie auf welche Stelle wirken soll.
Genau. Ich habe tatsächlich dafür ein kleines Aufnahmegerät gebaut. Im Grunde ist es ein Halteapparat, an dem man verschiedene Sensoren anbringen kann. Zum einen natürlich die Ultraschallsonde, die kann man da ran montieren. Darüber hinaus ist ein Kameramodul integriert, mit dem man erstmal Farbbilder aufnehmen kann von der Körperoberfläche, aber auch Tiefenbilder, dass man so dreidimensionale Oberflächen sich rausziehen kann, erstellen kann, um die Form der Kontaktfläche zwischen der Ultraschallsonde und des Patienten darstellen zu können. Dann befindet sich in diesem Aufnahmetool noch ein Kraftdrehmomentsensor, der die entstehenden Kräfte und Drehmomente auch mit aufnimmt. Wenn man dann mit der Ultraschallsonde dann auf den Patienten raufdrückt, hat man dann so 6 Werte entlang aller Achsen, hat man dann jeweils die Kräfte und Drehmomente für jeden Zeitschritt dann parat und kann dann so ein Korrelationsmodell erstellen. Also wie hängen die entstehenden Kräfte mit den Ultraschallbildern und den Oberflächen und den Oberflächenverformungen zusammen. Und zu guter Letzt sind da noch so optische Marker vorhanden, die dann auch die Position und Orientierung der Ultraschallsonde tracken, sodass dann der Arzt während einer Ultraschalluntersuchung dann die Ultraschallsonde dann führt und wir dann mithilfe von Tracking-Kameras dann auch tatsächlich messen und darstellen können, wie die Ultraschallsonde bewegt wird.
Mhm.
Genau. Und dann haben wir praktisch alle Daten, stehen uns dann zur Verfügung, um die Ultraschalluntersuchung dann möglichst genau beschreiben zu können und dann auch nachempfinden zu können mit einem Roboter. Es gibt sicherlich noch mehr Datenströme und Sensoren, die man benutzen kann, aber das ist jetzt sozusagen unsere erste Vermutung, dass das erstmal ausreichen sollte, dass wir uns mit diesen Daten beschäftigen. Darüber hinaus muss man auch aber sich klar machen, dass man mit dem Roboter sicherlich nie wirklich menschliche Bewegung 100%ig nachahmen kann. Ich denke, man muss sich so ein bisschen davon loslösen und versuchen, auf in Anführungszeichen robotische Art menschliche Bewegung nachzuempfinden. Es gibt immer die Bestrebung, dass man versucht, eins zu eins die menschlichen Bewegungsabläufe zu erlernen, mithilfe von statistischen Lernmodellen, auch KI-Modellen. Interessant ist aber halt auch, wenn man mithilfe sogenannter Reinforcement Learning Ansätze, wo dann der Roboter so selber erstmal verschiedene Bewegungen in der Simulationsumgebung durchführt, dass man da dann so eine Bewertung abgeben kann für jeden Versuch und den Roboter dann auf selbstständige Art und Weise die Bewegung durchführen lässt, ohne wirklich die menschliche Bewegung als Vorgabe zu haben. Das ist auch immer so eine alternative Möglichkeit, die dann auch bessere Möglichkeiten gegebenenfalls liefern kann.
Ich dachte gerade schon, wir hatten das ja ganz zu Beginn, dass wir gesagt haben, auch ÄrztInnen sind Individuen. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt einen Datensatz erhebt, jede Messung, selbst wenn wir jetzt sagen, wir haben immer den gleichen Anwendungsbereich, wird jede Messung im Bewegungsablauf Variationen haben. Das heißt, da müsst ihr ja ohnehin erstmal irgendwie sowas wie einen Mittelwert erkennen, sodass in etwa sind die Bewegungen, an denen wir uns orientieren wollen. Und trotzdem heißt es ja nicht per se, also dass das die beste Art und Weise ist, dass ein Ultraschall quasi genommen werden kann. Also wie du schon sagst, vielleicht gibt es auch ganz andere Möglichkeiten und Wege, wirklich gute Bilder zu erhalten, wenn man sich dem Feld mal von der anderen Perspektive aus nähern würde. Also das heißt, wenn ihr jetzt feststellt, okay, was müssen wir berücksichtigen, dass unser Roboter quasi später jetzt keine Schäden an den PatientInnen hervorruft, also dass es eben nicht wehtut oder in irgendeine Richtung. Welche Möglichkeiten gäbe es denn, Alternativbilder zu erheben in den Bewegungsabläufen, die vielleicht eben nicht typisch so wie jetzt sind, sondern ein bisschen anders, aber die Ergebnisse sind eigentlich nochmal um ein Vielfaches besser und ergiebiger. Das ist quasi der andere Ansatz, die zweite Theorie dahinter.
Genau, also sicherlich sind die Zielbilder, die Zielschnittebenen, die sind sicherlich fix. Da kann man, glaube ich, nicht so viel jetzt dran ändern. Es sei denn, es gibt jetzt neue medizinische Richtlinien, klinische Richtlinien, die dann andere Standardschnittebenen empfehlen. Aber solange die halt fest sind, ist das das Ziel, das man erreichen möchte. Der einzige Unterschied wäre halt, wie man zu diesen Schnittebenen gelangt. Ein Mensch hat halt grundsätzlich andere Voraussetzungen als ein Roboter, weil wir halt evolutionsbedingt einfach ziemlich gut sind in dem, was wir machen. Visuell und motorisch dann solche Aufgaben durchzuführen, das können wir als Menschen ziemlich gut natürlich. Und da gibt es unter Umständen, gäbe es da andere Bewegungsstrategien und andere Kraftregelungsstrategien für Roboter, die für den Roboter besser geeignet wären, als direkt einfach nur die Bewegung des Arztes zu replizieren. Da gibt es auch Ansätze, dass man einfach einen Arzt hat, der einen Controller bewegt, ähnlich wie diese chirurgischen Roboter. Und der Arzt kontrolliert dann den Ultraschallroboter sozusagen, um die Bildgebung durchzuführen. Das ist dann halt wieder ein Schritt in die Richtung weniger Autonomie. Aber wenn man es möglichst autonom haben möchte, dann muss man erstmal versuchen, die Roboterkinematik und die Roboterstruktur möglichst menschenähnlich zu machen, um auch so die in der Umgebung besser zurechtzukommen, die es so im klinischen Alltag gibt. Das ist ja alles für Menschen gemacht. Die Ultraschallstationen sind so für Menschen konzipiert. Die Untersuchungsliegen sind auch für die Menschenergonomie gedacht. Da macht es halt schon Sinn, dass der Roboter möglichst menschenähnlich sich bewegt und menschenähnlich dimensioniert ist, weil halt die ganze Infrastruktur auf Menschen ausgerichtet ist natürlich. Aber ich denke, man muss sich immer noch so eine Alternative überlegen. Also es könnte ja sein, dass man Sachen anders machen kann, als man das als Mensch so gewöhnt ist.
Ich wollte gerade sagen, also auf der einen Seite klar, so wie wir die Abläufe jetzt kennen, scheinen sie perfekt und ideal, aber auf der anderen Seite sind wir ja auch irgendwo limitiert. Also ich denke an ein super flexibles Gelenk oder wie auch immer. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann Bewegungen vielleicht sogar nochmal ganz anders möglich sind, die wir so gar nicht machen müssen. Ja. Also wenn ich in einer Untersuchung bin, dann muss der Arzt oder die Ärztin ja auch vielleicht nochmal rumgehen.
Ganz
oder
genau.
Ich muss mich anders hinlegen, weil es so gar nicht abbildbar ist. Und das sind ja dann Sachen, die ein Roboter, auf die er ganz anders reagieren könnte.
Genau, das ist auch ein spannendes Forschungsgebiet. man kann auch versuchen, anwendungsspezifische Roboter zu konzipieren. Mhm. Die meisten Roboter, die wir so jetzt auf dem Markt sehen, stammen ursprünglich von Industrierobotern ab, die für Lackierarbeiten an Karosserieteilen benutzt wurden beispielsweise. Die sind halt, wie du gerade sagtest, zwangsläufig gar nicht so gut dafür geeignet, alles bestmöglich durchzuführen. Und sogar der Mensch, wie du sagtest, ist ja auch nicht perfekt dafür gemacht, ja. Und so kann man dann halt auch mit Hilfe verschiedener Methoden anwendungsspezifische Robotergeometrien generieren, die dann für beispielsweise die Ultraschallanwendung ideal geeignet werden, optimal geeignet werden, so dass man halt wirklich an jede Position des Körpers beispielsweise rankommt und auch die Ultraschallsonde in jeder möglichen Orientierung dann auch an den Patienten positionieren kann. Genau, das ist auch ein spannendes Gebiet, an dem wir auch hin und wieder arbeiten, um so spezifische Kinematiken zu konzipieren. Genau.
Jetzt zurück zu deiner Promotion, habe ich noch gedacht, jetzt im ersten Schritt hast du eben geguckt, welcher Druck muss wie auf die PatientInnen wirken, damit überhaupt ein zufriedenstellendes Bild am Ende rauskommt. Ich habe mich jetzt gefragt, ist dann der nächste Schritt auch im Zuge dessen zu erkennen, also wie so eine Art Warnsignalsystem, dass am Ende der Roboter ja auch erkennen muss, okay, hier muss ich jetzt tiefer rein, das ist auch total in Ordnung. Und das ist aber zu viel.
Ja. Ja, es ist auch eine spannende Frage und auch kritische Frage natürlich, die beantwortet werden muss, wenn man in die klinische Praxis möchte, dann am Ende. Ich würde vermuten, dass es zwangsläufig dann auf eine Art von Feedback-System hinausläuft, wo der Patient dann einfach Rückmeldung gibt, ob es noch erträglich ist oder nicht, weil jeder Mensch auch eine andere Schmerzwahrnehmung und Schmerzgrenze hat, genau. Und vielleicht müsste es dann eine Art von Anleitung oder Motivation geben, dass der Patient jetzt so ein bisschen tougher sein muss und den Schmerz natürlich sofern er noch erträglich ist, aushalten muss, weil es ja auch wirklich Ultraschallbildgebung gibt, wo schon ordentlich zugedrückt wird.
Voll. Genau. Aber es gibt ja auch super sensible Stellen. Also wenn ich jetzt hier mir irgendwie am Hals die Schilddrüse angucke, dann ist es ja meist eine sehr sensible, empfindliche Stelle. Ich weiß, bei den Schwangerschafts-Ultraschallbildern, da wird dann schon teilweise wirklich ordentlich auch in die Bauchdecke reingedrückt, weil man teilweise ja wirklich tief schallen muss. Und je nach Schwangerschaftsfortschritt, teilweise liegen die Kinder dann einfach schon tief im Becken.
Ja.
Und man kann dann den Kopf gar nicht mehr so gut darstellen. So, und da weiß ich, also meine Frauenärztin war da ordentlich am Arbeiten, das irgendwie abzubilden. Und das ist nicht immer angenehm.
Aha.
Aber man verlässt sich ja in dem Moment auf die Person, die einen quasi untersucht, mit der Expertise. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das sozusagen so eine Restangst in Zukunft der PatientInnen sein könnte.
Ja.
Erkennt denn dieses Gerät auch sozusagen die Grenze? Wann ist Schluss?
Ja.
Weil ich dann in dem Moment ja keinen Dialog führe. Also ich stelle mir das jetzt mal, wir sind jetzt in der Utopie, das Gerät gibt es.
Ja.
Wir kommen in ein Zentrum, wir werden willkommen geheißen. Es gibt eine kleine Infoveranstaltung oder eine kleine Information dazu. Und dann gehe ich ja in mein Zimmer, das Gerät ist da, es wird auf mich eingestellt und wahrscheinlich bin ich dann irgendwie für die Zeit der Untersuchung auch erstmal alleine.
Ja.
Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, oh Mensch, ist das denn doch normal, dass das jetzt hier so tief reingeht?
Ja.
Das funktioniert ja nicht.
Ja.
Deshalb eben die Frage, das System, also das Gerät muss ja definitiv selbst erkennen, hier ist Schluss. Aber das werdet ihr wahrscheinlich dann nach und nach feinjustieren, nicht? Darauf wird es hinauslaufen.
Mit Sicherheit. Also ich denke auch, dass das unumgänglich ist, dass man da noch ein bisschen Arbeit leistet. Ja, mithilfe auch der neuen Sprachmodelle, KI-Sprachmodelle, denke ich, dass da auch jetzt schon gute Möglichkeit gegeben ist, dass man auf das Feedback des Patienten eingehen kann und dann so das Empfinden des Patienten direkt interpretieren kann. Aber der Patient muss sich natürlich äußern. Genau. Und da kann man dann, denke ich, schon gut und vernünftig darauf reagieren, auf die Wortäußerung des Patienten. Genau. Das ist vielleicht auch noch ein spannender Bereich, auf den wir vielleicht eingehen können. die KI heutzutage, wie sie so medial immer dargestellt wird, basiert ja meistens auf Sprachmodellen. Wir arbeiten auch viel mit KI-Modellen hier am Institut und auch viele andere Forschungseinrichtungen ja auch. Und in unseren Bereichen gibt es halt auch KI-Modelle, die aber auf einer anderen, ganz anderen Domäne dann beheimatet sind. Das sind dann beispielsweise propriozeptive KIs, die dann sozusagen nicht auf Sprachdaten basieren, sondern so auf Bewegungsdaten. Das sind dann so Bewegungsgeschwindigkeiten, Bewegungsbahnen und Kräfte, die man messen kann in den Motoren oder auch als Mensch in den Gelenken, was man so alles wahrnimmt, die körperliche Selbstwahrnehmung beispielsweise, genau. Ich denke, dass das auch noch ein Bereich ist, wo man noch viel, viel Forschung betreiben muss, um solche Modelle auch für propriozeptive Daten zu etablieren, dass man dann sozusagen einfach nicht nur auf Grundlage von sprachlichen Informationen eine Interpretation bekommt, sondern auch auf Grundlage der Bewegung, dass man dann ein KI-Modell hat, dem man dann einen Bewegungsprompt gibt, der einem dann nicht als Output dann ein paar Zeilen Text liefert, sondern wirklich eine Bewegung. Das wäre dann auch so ein mittelfristiges Forschungsziel von uns, dass man dann mit so einem KI-Modell verschiedene Ultraschallanwendungen prompten kann, die dann auch durchgeführt werden. Ein Herz, Echokardiogramm, ein Herzultraschall, dass das dann sozusagen dann ausgeführt wird und dass man dann auch vielleicht weitere Details dann noch übergibt an das KI-Modell für ein Kind, was vielleicht gerade so ein bisschen verängstigt ist von der Situation, dass dein Roboter möglicherweise besonders behutsam und besonders langsam die Bewegung durchführt. Dass man solche Abstufungen in der Bewegungsart dann auch wirklich durch das KI-Modell sich generieren lassen kann.
Ja,
genau.
Ich dachte gerade, das ist ja grundsätzlich so das Ding, je mehr Daten man dann erhebt, desto mehr Learning hat ja auch dann am Ende ein KI-System. Das heißt, selbst wenn es dann, ich weiß gar nicht, wo ihr steht, das müssen wir gleich mal sagen, ob ihr überhaupt schon in irgendeiner Form in der Praxisanwendung seid oder ob ihr kurz davor seid. Aber grundsätzlich auch da kann man ja dann wirklich mit jedem Test Daten erheben und daraus lernen. Und auch der Roboter kann ja dann wiederum Abläufe wieder verbessern oder anpassen oder keine Ahnung, bei der Person was. Ist quasi die eine und dieselbe Diagnose, die gestellt werden soll. Aber es sind halt ganz unterschiedliche 10 Leute, bei denen es gemacht wird. Und das wird ja in Zukunft den Roboter nur verbessern, hätte ich jetzt gedacht.
Ja.
Je mehr er zur Anwendung kommt, desto mehr Datensatz und Learning hat man dann davon.
Genau. So gesehen haben wir den Nachteil im Vergleich zu den sprachlichen Anwendungen, dass wir einfach weniger Daten so zur Verfügung haben und auch schwerer an die Daten rankommen.
Ja.
Sprache ist halt allein schon im Internet zuhauf verfügbar. Im klinischen Kontext ist es natürlich immer problematisch, an echte Daten ranzukommen, weil man auch aus ethischen Gründen natürlich keine Patienten unausgereiften Systemen aussetzen möchte.
Ja.
Daher nutzen wir vermehrt auch Simulationsumgebungen, um erstmal synthetische Daten zu generieren und die dann im nächsten Schritt auf reale Begebenheiten zu transferieren. Nennt sich dann so Sim to Real, Simulation to Real. Hat halt viele, viele Vorteile, weil es halt einfach weniger Zeit kostet, aber man kann halt auch in der besten Simulationsumgebung natürlich nicht die reale Welt dann eins zu eins nachahmen. Deswegen freuen wir uns dann über jeden genehmigten Ethikantrag.
Ja, glaube ich.
Genau, also zum aktuellen Stand. Also wir sind jetzt noch nicht in der klinischen Praxis, nicht in der alltäglichen klinischen Praxis. Wir haben aber schon im Rahmen mehrerer Forschungsprojekte hier am Institut schon klinische Daten sammeln können. Genau, es arbeiten mehrere Personen an hier am Institut auf dem Gebiet der Ultraschallrobotik. Immer so mit verschiedenen Schwerpunkten natürlich, aber es ist auf gutem Wege, in die klinische Praxis Einzug zu halten, genau.
Ja, also ich dachte mir schon, wie so oft meiner Meinung nach in der Biomedizintechnik, ihr werdet wahrscheinlich Leute haben, die sich mit den Materialien beschäftigen, mit den Sensoren, die dann da auch irgendwo mit verbaut sind, mit den Bewegungsabläufen. Du bist quasi ein Puzzleteil in einem großen Puzzle, was am Ende im Idealfall das Produkt generieren kann.
Ja.
Und dann, selbst wenn es ja da ist, geht es eben darum, sich die nächsten Fragen zu stellen. Wo kann man hin? Das ist ja irgendwo das Schöne an Forschung, finde ich,
ja,
dass jede Erkenntnis auch eine neue Frage mit sich bringt und es eigentlich kein Ende gibt. Also man kommt nicht an den Punkt, wo man sagt, jetzt habe ich alles gelöst.
Ja.
Und deshalb, jetzt haben wir jetzt gar nicht darüber geredet, ob irgendwie Herausforderungen in deiner Promotion entstanden sind. Kannst du gleich mal erzählen.
Ja.
Aber ich habe hier ganz oft Leute im Podcast, die auch sagen, ja klar, es gibt manchmal frustrierende Punkte in der Promotion, gerade wenn Sachen überhaupt nicht aufgehen. Ich glaube, es ist auch sehr fachabhängig. Also wenn ich jetzt in den Humanities mich umschaue, wo die Leute meist alleine promovieren und nicht in einer großen Gruppe,
ja,
zu einem ähnlichen Thema, ist natürlich weniger Feedbackmöglichkeit da. Aber so grundsätzlich bedeuten ja Herausforderungen, okay, mein Ansatz passt nicht.
Ja.
Ich muss irgendwie mich von einem anderen Blickwinkel dem Ganzen nähern oder erstmal klären, warum es nicht passt.
Aha.
Und auch das ist ja irgendwo eben der, ja, Nervenkitzel ist vielleicht übertrieben. Aber das, was halt die Forschung irgendwie so besonders macht,
ja,
finde ich.
Ja, mit Sicherheit.
Hattest du das, dass du sagst, es sind Sachen nicht so aufgegangen oder manchmal war ich an einem Punkt, wo ich gedacht habe, ja gut, warum klappt das hier jetzt eigentlich nicht?
Auf jeden Fall, ja. Ich denke, es ist eine Einstellungssache. Also ich würde sagen, jeder Doktorand muss sich selbst davon überzeugen, dass alles irgendwie ein Forschungsergebnis ist.
Mhm.
Es gibt ja positive und negative Forschungsergebnisse, aber für die eigene Promotion ist alles, denke ich, in der Kategorie vorteilhaft. Also klar, gerne, also man publiziert gerne positive Forschungsergebnisse, wo eine Hypothese dann bestätigt wird. Das ist vielleicht auch so in der wissenschaftlichen Praxis ein Kritikpunkt. Man müsste eigentlich auch die gleiche Anerkennung für negative Forschungsergebnisse bekommen, weil es ja gleichermaßen oder vielleicht sogar noch manchmal hilfreicher ist für spätere Forschungsarbeiten, wenn man schon mal Sachen ausschließen kann. Ich denke, für die Promotion sollte es nicht sowas geben wie einen Misserfolg, weil alles irgendwie am Ende für die Dissertation verwertbar ist.
Mhm.
Auch eine fehlgeschlagene oder widerlegte Hypothese ist schon mal eine Erkenntnis und eine Antwort auf eine Forschungsfrage.
Ja.
Und darum geht es ja eigentlich nur um Antworten zu finden für Forschungsfragen.
Ja.
Also ich möchte jetzt nicht es so darstellen, als wäre alles rosig und als wäre alles, würde alles immer glatt laufen. Aber ich versuche mich immer davon zu überzeugen, dass wirklich alles, auch so Sachen, die so wie ein Misserfolg erstmal aussehen, dass sie ja eigentlich nur von positiver Bedeutung sind für die Forschungsarbeit. Genau. Ja, und so habe ich das auch erlebt im Laufe der paar Jahre, dass ich mal eine Methode ausprobieren wollte, die dann aber halt nicht die Ergebnisse geliefert hat, die ich mir erhofft hatte. Ja, aber so gesehen habe ich glücklicherweise immer hier am Institut auch die Möglichkeit gehabt, Sachen auszuprobieren.
Ja.
Genau. Und ich denke, dass das auch mitunter der wichtigste Faktor ist für erfolgreiche Forschung, dass man die Möglichkeit hat, Sachen auszuprobieren. Ohne wirklich jetzt unter dem Druck zu stehen, etwas Funktionierendes auf die Beine zu stellen.
Ja.
Genau.
Ja, ich glaube, man nimmt sich sonst auch unheimlich viele Möglichkeiten. Wie oft hat man quasi Ergebnisse, die eventuell nicht meine Frage beantworten,
ja,
aber ja trotzdem zustande gekommen sind und dann vielleicht ganz neue Möglichkeiten überhaupt in den Raum werfen. Also das habe ich so oft auch schon gehört, dass irgendwie Leute während ihrer Versuche plötzlich etwas entdecken, was so gar nicht klar war, wovon keiner ausgegangen ist, dass das passieren könnte. Und das wiederum dann einen ganz neuen Blickwinkel überhaupt erst eröffnet. Und ich glaube, das kommt halt genau davon, dass man erstmal sagt, okay, das ist meine Frage und jetzt versuche ich mal, mich so zu nähern, so zu nähern, so zu nähern, mal gucken. Die Hälfte davon wird nicht funktionieren. dann ist es eben eigentlich ja auch die Frage, warum denn eigentlich nicht, weil man ja mit einer Annahme überhaupt in den Versuch startet und die andere funktioniert und dann kommt noch irgendwie ein Überraschungsergebnis bei raus, so nach dem Motto. Aber das ist natürlich viel wert, wenn man das Umfeld hat, in dem man diese Freiheiten hat. Also natürlich, das müssen wir gar nicht so tiefgehend drauf eingehen, aber du hast es auch schon gesagt und wir hatten in Hannover auch den Punkt, dass eben diese Erfolgsgeschichten in der wissenschaftlichen Community halt maximal gefordert und auch noch zelebriert werden. Ja. Also wirklich die Positivergebnisse, die tragen zu einem Renommee von ForscherInnen sozusagen bei. Aha. Und die Ergebnisse, die nicht so ausfallen wie erwartet, die verschwinden irgendwo in der Versenkung. Und es gibt durchaus genug Leute, die gerade in der Promotion auch extrem strugglen, teilweise daran zerbrechen und dann vielleicht nicht das Forschungsteam haben, die ihnen irgendwie das auffangen können oder eben die Freiheiten haben zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie ein Jahr hier was versucht und es geht nicht auf. Naja, ist in Ordnung, dann ist es das nächste Jahr oder so. Also das ist glaube ich, schon was, wo man, du hast es gesagt, entweder muss man dafür der Typ sein oder man hat eben ein gutes Umfeld dafür und es ist irgendwo ein Teil davon. Also auch wenn man sagt, nach der Promotion, ich bleibe in der Forschung, was ja viele nicht machen, Stand jetzt. Ich habe das Gefühl, es sind eher mehr Leute, die sagen, nach der Promotion muss ich nach was anderem gucken, es ist mir zu unsicher leider geworden. Dann wird es ja trotzdem immer der Alltag sein, genau diese Prozesse eben. Manche Sachen gehen auf, manche Sachen gehen nicht auf. Also ob das dann die Postdoc-Stelle ist oder in der Habilitation oder darüber hinaus. Also das ist, glaube ich, einfach der Bestandteil daran. Wenn Sachen nicht gelöst sind, dass sie halt auch nicht immer einfach zu lösen sind.
Ja, ja, genau.
Sonst wären sie ja schon gelöst.
Das ist richtig, ja.
Wie geht's denn bei dir weiter? Also wir sind ja jetzt leider schon ein bisschen fortgeschritten im Podcast und kommen zum Ende. Wie ist so dein Plan? Du hast gesagt, 2022, wenn ich mich richtig erinnere, hat die Promotion angefangen.
Genau.
Jetzt variiert es natürlich total, wie lange dauert so eine Promotion überhaupt.
Ja.
Gerade weil, hatte ich ja anfangs angesprochen, manchmal ist man auch noch bei anderen Projekten mit eingebunden. Wo stehst du in deiner Promotion? Und was hast du so für einen Plan danach? Hast du überhaupt schon eine Idee, wo es hingehen soll?
Genau. Also ich bin jetzt so ziemlich am Ende meiner Promotion. Es handelt sich jetzt nicht mehr eine allzu große Zeitspanne, in der ich dann die Promotion abschließen möchte. Ich arbeite jetzt noch so an den letzten positiven Forschungsergebnissen, ja.
Ja.
Und sobald ich die dann alle zur Verfügung habe, werde ich dann auch meine Promotion dann hoffentlich abschließen in nächster Zeit. Wie du es angesprochen hast, die Promotionsdauer hängt auch immer damit zusammen, mit welchen anderen Tätigkeiten man noch beschäftigt ist. Bei mir ist es jetzt der Fall gewesen, dass ich neben meiner Promotion noch an der Lehre beteiligt war. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass eine Beteiligung an der Lehre einem so die Zeit raubt für die eigene Promotion, weil man ja auch Inhalte wiederholt. Und auch so ein bisschen aus der Lehre entsteht dann immer auch so ein bisschen ein Input für die eigene Forschung. Wenn man Studierenden immer wieder das Gleiche vermittelt von Semester zu Semester, entdeckt man immer eine neue Perspektive auf die gleichen Inhalte eigentlich, so habe ich das Gefühl. Und kann daraus dann auch für sich selber dann einen Vorteil ziehen. Und in dem Sinne steht das meiner Meinung nach nicht so sehr im Konflikt mit der eigenen Promotion, also eine Lehrbeteiligung.
Ja.
Sicherlich ist es für andere nicht der Fall, die dann stark in irgendwelchen Forschungsprojekten eingebunden sind, wo sie viele, viele Arbeitspakete dann abarbeiten müssen und sich nicht so sehr auf die eigene Forschung konzentrieren können. Das sehe ich auch so, dass es schon hier und da problematisch sein kann. Bei mir war das jetzt glücklicherweise so nicht der Fall. Genau, nach Abschluss der Promotion würde ich gerne eigentlich, sehe ich mich eigentlich schon im Bereich der Forschung und Entwicklung. Ob es jetzt im industriellen Bereich ist oder im akademischen Bereich, das steht noch offen. Aber ich könnte mir beides gut vorstellen. Herzenswunsch wäre es natürlich, irgendwie in einem universitären Umfeld zu bleiben und auch dann später weiter mich in der Lehre mit einbringen zu können und dann letztendlich dann würde ich auch eine Professur gerne anstreben.
Ja.
In genau ein paar Jahren nach einer erfolgreichen Postdoc-Zeit hoffentlich. Genau, das wäre so mein Wunsch. Aber unterm Strich sehe ich mich eher im Bereich Forschung und Entwicklung. Das wäre so mein Plan für die Zukunft. Genau.
Ja, ich dachte schon, dadurch, dass du die Lehre so magst, passt es ja an sich total gut, auch zu sagen, wenn es irgendwie möglich ist, bleibe ich dem Hochschulkontext treu.
Ja. Aha.
Was ja irgendwo eben beides miteinander vereint. Ich finde auch, also das so grundsätzlich, ich finde, ich glaube, ich habe mal gehört, so grundsätzliche Promotionszeit, so Pi mal Daumen 3 Jahre, bei dir sind es dann jetzt irgendwie 4.
Ja.
Ich kenne unheimlich viele Leute, die 5 Jahre Minimum promovieren. Und ich weiß gar nicht, also im Studium, klar, da legen viele Leute noch so wirklich Wert auf die Regelstudienzeit. In der Promotion, ich kann es dir nicht sagen, es würde mir natürlich keiner ehrlich beantworten.
Aha.
Aber ich habe das Gefühl, dass es da wirklich viel mehr darauf ankommt, was hat man in der Zeit gemacht.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt nun mal an meiner Promotion gearbeitet habe, aber eben noch an dem Forschungsprojekt und an dem Forschungsprojekt oder in der Lehre beteiligt war, dann ist am Ende nicht mehr ganz so relevant, wie viele Jahre ich de facto promoviert habe,
ja.
Solange das halt irgendwie über die Anstellung funktioniert.
Ja.
Und wenn ich dann nicht mehr über meine Promotionszeit angestellt bin, dann sind ja ganz viele dann eben über die Projekte mit angestellt und finanziert. Und da kommt es dann irgendwo mehr auf das Renommee eben dann an, was man dadurch erlangt. Also einfach auch die Erfahrung, die man ja in dem Moment sammeln darf, weil
ganz
man
genau.
an noch anderen Forschungsprojekten beteiligt ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist am Ende deutlich mehr wert in der wissenschaftlichen Community als zu sagen, oh, ich habe hier meine Promotion in 3 Jahren durchgeboxt.
Ja.
Mega. Ich kenne, glaube ich, fast niemanden, der das in dieser hypothetischen Idealzeit sozusagen macht. Wirklich kaum. Ich glaube, im medizinischen Kontext. Aber das ist sowieso ganz anders. Das haben wir jetzt in Hannover gehört mit der Zahnärztin. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Art von Promotion. Genau. Aber finde ich total schön. Also wir haben selten Stimmen hier, die sagen, ich möchte sehr, sehr gerne im Hochschulkontext bleiben. Und es ist eher so, dass ich sage, ich kann alle Punkte verstehen, die mir Menschen mitteilen. Warum nicht? Aber es wirkt immer eher so nach dem Motto, eigentlich würde ich gerne, die Umstände lassen es nur nicht so richtig zu.
Ja.
Und das finde ich eigentlich voll traurig, weil ich glaube, es gäbe viel, viel mehr Leute, die der Forschung gerne im Hochschulkontext sozusagen treu bleiben würden,
Aha.
aber aufgrund der äußeren Komponenten eben unsichere Anstellungsverhältnisse oder teilweise auch so ein bisschen ja der Anspruch zu sagen, ich wechsle nochmal den Standort, ich muss flexibel sein und so weiter und so fort, um irgendwo meine Stellen zu bekommen, dass das für Leute irgendwie ausschlaggebend ist, dass es das dann nicht ist. Und das finde ich an sich sehr, sehr schade. Mal gucken, wo es sich dahin bewegt in Zukunft. Pass auf, allerletzte Frage. Ich ende damit ganz gerne mal und ich glaube, wir hatten das so in diesem Jahr noch nicht. Gibt es irgendeine Geschichte aus deiner Promotionszeit, wo du sagst, ich stelle mir das nämlich immer für mich vor, ich irgendwann mit 80 in meinem Garten und denke an meine Vergangenheit zurück. Wenn du jetzt also dir vorstellst, dein zukünftiges Ich denkt an die Promotionszeit zurück, gab es da so einen Moment, eine Situation für dich, wo du sagst, oh, das werde ich einfach so nie vergessen, das ist für mich irgendwie eine super schöne Erinnerung an meine Promotionszeit?
Gute Frage. Ich denke, für jeden, der anfängt, forscherisch tätig zu sein, ist immer so das erste Paper ein schöner Moment, wenn das erste Paper akzeptiert wurde. Genau, das ist, glaube ich, so ein schönes Erfolgserlebnis, an das sich man immer erinnert. Aus der Lehre ist mir noch ein Moment im Kopf. Studierende fragen natürlich auch immer gerne, wie hier auch im Podcast, wie man sich dafür entschieden hat, in dem Bereich zu arbeiten. Und ein Bild, was mir immer im Kopf bleibt und was ich auch, als ich sozusagen diese Erinnerung mit Studierenden geteilt hatte, konnte ich auch sehen, dass viele Menschen ähnlich empfinden, ist, dass man immer eine Kindheitserinnerung hat, die einen dann später, wo man erst später realisiert, dass die einen in eine bestimmte Richtung gebracht haben. Und genau, so war es dann einmal in der Lehre im Sommersemester, in der Übung der Vorlesung Medizinische Robotik, haben wir halt über solche Kindheitserinnerungen gesprochen, die uns halt dazu geführt haben, in dem Bereich zu arbeiten oder das Modul erstmal zu belegen. Genau. Und für mich waren das diese 10, 15 Minuten, wo wir darüber geredet haben. Also für mich ist es eigentlich aus einem Animationsfilm Anfang der 2000er, genau, wo es auch so in einem Science-Fiction-Setting geht es dann darum, dass es da so ein hochentwickelte Therapieliege gibt, ja, wo dann halt komplett nicht invasiv ein Patient behandelt wird. Für die Zuschauer des Podcasts oder Zuhörer, die den Film vielleicht kennen, Final Fantasy, The Spirit Within. Das ist so die Erinnerung, die mir immer in den Kopf kommt. Aber nachdem ich sozusagen hier an der Uni angefangen habe zu arbeiten. Also dass das eigentlich einer der prägenden Momente für mich war. Ja, und genau, das wäre vielleicht so der Moment, wo wir mit den Studenten diese Kindheitserinnerung geteilt haben. Das wäre, glaube ich, so der Moment, an den ich mich erinnern wollen würde oder erinnern werde immer, weil so frühe Momente halt so prägend für einen immer sind, genau.
Voll. Und das ist ja euch auch total miteinander verbunden halt, genau, in dem Moment.
Aha.
Ja, schöner Moment.
Ja.
Vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst.
Danke
dass
auch.
Du uns sozusagen mitgenommen hast. Für all unsere ZuhörerInnen gilt natürlich wie immer, dass wir noch mehr und auch was von deinen Papern in die Shownotes natürlich packen. Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder das total interessant fandet, dann dürft ihr euch natürlich auch gerne melden. Und ansonsten hören wir uns hier wieder in 14 Tagen mit einer weiteren Promotionsarbeit in der medizinischen Robotik. Ich hatte sehr viel Spaß. Vielen Dank dir.
Danke auch für das Gespräch.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.